Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche das, was uns interessiert und was euch interessiert, über unsere lieben Vierbeiner. Und manchmal auch über die raupigen Freunde.
Und die schuppigen.
Die raupigen Freunde waren gestern dran.
Gestern?
Ist Sonntag, ne?
Letzte Woche meinst du.
Ja. Und es stimmt vor allem nicht mal, selbst wenn wir vorproduzieren würden, was wir natürlich niemals tun. Nee, aber es nicht mal dann stimmte gestern tatsächlich. Egal. Zu viel an meinem Isofluran gerochen.
Ein bisschen.
Genau. Also da sprachen wir über den Eichenprozessionsspinner, der uns alle umbringen will.
Ja.
Und dann es nicht schafft, weil die Schulmedizin dagegen kommt und Kühlung und Wasser und so. Gerne mal reinhören. Diese Woche sprechen wir über
die Wildtiernarkosen. Also genau. Wenn einer also von euch mal eine Giraffe hat, die er irgendwo in der Wildnis gefangen hat und die wegen irgendwas in Narkose gelegt werden muss, dann geht zu Christina, weil die wird euch jetzt sagen, wie es geht.
Na, erst müssen wir den Funfact machen.
Und ach so, dann den Funfact. Wusstest du, dass Fische seekrank werden können?
Das ist lustig.
Das ist doch irre, oder?
Ja, wusste ich nicht. Das ist aber auch ziemlich am Arsch als Fisch dann, ne?
Das ist wirklich ein Problem, oder?
Das ist echt ein Problem. Ja. Und was machen die dagegen?
Ich weiß es nicht. Brechen wahrscheinlich. Nee, brechen können Fische, glaube ich nicht.
Ja, über Wasser schwimmen, den Horizont fixieren, ist auch schlecht als Fisch, ne?
Schätze, sie müssen es dann einfach aushalten.
Vielleicht aber ist wirklich die, wahr?
Ja.
Vielleicht, aber unkrank, also sie sind dann nicht krank und haben irgendwie ein Gleichgewichtsproblem. Sie können einfach so
seekrank. Sie können seekrank werden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, welche Fischart oder in welcher Situation, vielleicht bei starkem Seegang oder so. Wahrscheinlich ist ihnen dann auch mal übel. Das ist verrückt, oder?
Das ist witzig.
Fische. So.
Das war ein lustiger Funfact. So, jetzt direkt vom Fisch zur Wildtiernarkose.
Genau.
Ich hatte eine großartige Zeit, als ich Wildtiere in Narkose gelegt habe. Ich glaube, genau genommen ist da auch meine große Liebe zur Anästhesie entstanden. Weil ich ja vorher schon, während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, auch weil die ja chirurgielastig war, in der Chirurgie war, folglich viele Narkosen dort mitgekriegt habe. Mhm. Und auch Narkosemanagement. Aber ich muss sagen, die große Faszination und die große Liebe, die kam dann tatsächlich erst im Zoo.
Was daran liebt man denn?
Sie nicht wahrscheinlich so ein bisschen beknackt, behämmert, wie alle Mediziner am Ende dieses Gefühl, dass man es machen kann. Ich weiß es nicht.
Na toll. Das war zumindest eine ehrliche Antwort.
Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Chirurg es nicht gerne macht, weil er sich fühlt wie ein Halbgott, wenn er es zufliegt.
Aber nee, was heißt Halbgott? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwas Chirurgisches mir vorstelle, kann ich mir halt wirklich auch vorstellen, dass du Freude an dem Handwerk hast, so wie Pullover stricken, wenn du dazu
also,
talentiert bist.
Das jetzt nicht diese Folge. Das können wir gerne in einer anderen Folge beleuchten, die verschiedenen Menschentypen, die eine bestimmte Fachrichtung ausüben.
Ja, das wäre psychologisch, glaube ich, spannend.
Ja, und aber das ist wirklich immer das Gleiche und witzig, wenn du so ein bisschen, also das machen wir dann.
Ja,
deswegen war das jetzt eine gemeine Frage. Ich kann ja auf sowas immer schlecht oberflächlich antworten.
Nein, aber eine Narkose ist für mich jetzt ja das Tier, es wird ja schlafen gelegt für einen Eingriff, der da jetzt irgendwie nötig ist. So, da hast
also
du aber.
Also ich finde daran faszinierend, dass ich halt einen Plan habe. Oder sagen wir so, wir sprechen ja über Wildtiernarkosen und die Faszination, also Hund und Katze ist eine andere Faszination für eine gute Narkose. Bei Wildtiernarkosen musst du halt so viele Kleinigkeiten bedenken, wie die unterschiedlich in Fluchtreaktionen sind, wie der Stoffwechsel unterschiedlich reagiert, wie die unterschiedlich im Aggressionsverhalten sind, wie die unterschiedlich sind im Aufwachverhalten und sowas alles. Das muss man alles im Kopf haben und dadurch musst du natürlich mit deiner Narkose bei manchen Tierarten bewirken, dass sie bums einschlafen und bums weckbar sind. Mhm. Beim nächsten vielleicht, der muss nicht so ganz bums einschlafen, der muss aber in der Narkose, also fangen wir an, richtig zu erzählen. Antilopen gibt es ja von bis. Gibt die fette Elenantilope, die ja eher aussieht wie die Kuh, die man irgendwo in die Steppe geschmissen hat. Und,
sehr schmeichelhaft.
Und gibt dann auch so als ganz kleines, diese ganz kleine Thompson-Gazelle, die man immer so kennt.
Es gibt so, die, die so, so ein rüsselartiges vorne
das
haben.
Das sind die, nee.
Die sehen komisch aus.
Welche Rüsselartigen? Die Tapire? Komisches,
nein, kein Tapir. Also wir reden schon über Antilopen. Es gibt so eine Antilopenart, die hat so ein ganz komisches Gesicht. Das sieht aus, fast als hätte
meinst
sie so ein
Rüssel. Meinst du die Bongos?
Ich weiß es nicht, wie die heißt. Deswegen frage ich das ja gerade.
Hat auch so ein bisschen Streifen an den Beinen und so.
Aber dann kein Okapi. Das ist irgendwie
ein Bongo. Ein afrikanischer Bongo.
Die sehen auf jeden Fall sehr seltsam aus, finde ich.
Aber sehr cool und sehr selten, sehr wertvoll.
Okay.
Mhm. Fressen vorwiegend gerne so Wald- und Blätterkrams, was es natürlich im Winter recht schwierig macht, sie zu ernähren, weswegen es Zoos gibt, die so eine Art Waldblatt-Holzsilage erfunden haben, die sie dann eintüten da irgendwie umnehmen.
Nicht, dass da noch ein Eichenprozessionsspinner irgendwo zwischen sitzt.
Genau. Nein. So, also zum Beispiel in der ganzen Gruppe und die eine Art ist halt ein bisschen langsamer im Hinlegen, ein bisschen kreislaufinstabiler. Die andere, wenn die so, vor allem wenn die sehr schreckhaft werden, wird es eigentlich schwieriger. Dann, dann musst du die ja im Prinzip ausnocken, bums, weil die, wenn die so torkelig werden, haben die Angst und Panik und rennen. Und dann springen die gegen die Wände und können sich Genicke brechen oder fallen vornüber ins Wasser oder torkeln in den Zaun oder so. Das heißt, wenn du die schießt, müssen die quasi noch Zeit haben, einmal unter Volldampf loszurennen, weil sie das ja tun automatisch. Und dann bums.
Gemütlich hinlegen.
Nee, und dann
bums.
Eigentlich.
Aber beim Bums könnte sie doch die Knochen brechen. Wäre es nicht besser, wenn die so ein bisschen. Und dann
brechen sie sich die Knochen.
Ah, okay.
Also im Prinzip müssen die dann sehr schnell so düselig sein, dass sie eigentlich super schläfrig sofort sind, weil dann legen sie sich in einem Gang runter. Wenn sie so langsam erst einschlafen, dass sie so ein bisschen düselig sind, dann sind sie halt auch Wildtiere und wollen stehen bleiben, ne? Und kämpfen dagegen an und dann torkeln sie und rennen nochmal los im Affekt. Dann muss ja immer möglichst alles auch sehr, sehr reizarm und dunkel sein, dass die sich nicht noch zusätzlich erschrecken. Das geht natürlich im Innengehege besser als im Außengehege. So, und dann gilt das Gleiche in der Aufwachphase. Wenn die torkelig aufwachen, dann kommen die so halb wieder zu sich und dann kriegen die Panik und schießen los und knallen halt auch wieder vor die Wand oder in den Zaun. Das heißt, du musst sie halt einschlafen und tack wieder wecken. Du musst es aber so machen, dass dir währenddessen auch nicht der Kreislauf kollabiert im Optimalfall, ne?
Das ist anspruchsvoll, das kann ich mir schon vorstellen.
Und das macht halt einfach Spaß, wenn das so klappt, wie du es dir vorgestellt hast und so, macht das Spaß. Und als ich damals Tierärztin im Zoo war, da war es halt noch so, ist immer noch zu einem Teil so zum Beispiel, da gab es, dass du, wenn du dann sagst, okay, jetzt heute lege ich eine Thompson-Gazelle hin, dann gab es so die Wildtierbibel in Anführungszeichen und dann hast du geguckt und dann gab es da im Prinzip nur veröffentlichte Zahlen von Zoo X hat mal 3 Thompson-Gazellen mit der und der Narkose hingelegt und Zoo Y hat mal 3 so und so hingelegt. Und dann dachtest dir, du dir so, okay, mit dem Wissen, was ich habe, denke ich, ich würde es da so zwischen machen oder so, ne? Aber es gibt jetzt nicht wie beim Hund von bis in der Kombination mit dem Medikament gibst du das und das und in der Kombination mit dem und dem, das ist so ein bisschen mehr wie Einzelwert, ne? So als würdest du sagen, ich habe mal in Lage 3 Mütter schlafen gelegt mit Propofol und Ketamin oder sowas und ich habe dann in Detmold nochmal 3 hingelegt mit, ja, und beide sind wieder aufgestanden. Sie können jetzt frei wählen. Ah, okay, danke.
Wie beruhigend.
So war die Datenlage halt, ne? Und dann guckst du so ein bisschen, was weiß man über die nächstverwandte Art. Bei Elenantilopen beispielsweise leicht, ist ein Rind, ist auch vom Verhalten her ähnlich wie ein Rind. Ja, ja, der nächste bekannte, gut studierte Verwandte wäre dann ein Rindvieh.
Ehrlich? Sind die verwandt mit einer Antilope?
Nein, aber vom Prinzip. Es ist ein Wiederkäuer, er ist groß, er ist schwer, er ist behäbig und wenn du dann, er hat
Antilopen
wenig
sind Wiederkäuer?
Nicht alle.
Okay. Ich bin kein Antilopenexperte. Ich habe auch noch keine in Narkose gelegt.
Also ich glaube, es gibt welche, die auch vergehren über den Dickdarm, aber die meisten sind wieder.
Okay, spannend.
Was sollen sie sonst sein?
Ja, weiß ich nicht. Ich wusste
Katharina
es halt nicht.
Katharina kennt sich in der Zoowelt immer so gut aus, dass ich richtig hart ins Stocken komme, wenn sie mein sehr, sehr tief drin verankertes Wissen nahezu, wie es gibt auch den Weihnachtsmann, nein, sagt, nee, also Wiederkäuer sind es nicht. Und dann,
nein, ich habe nicht gesagt, das ist keine Sinn. Ich habe gefragt, ach, das sind welche.
Was sollen sie denn sonst machen? Also ich glaube, es gibt ein paar, die sind so Zwittere. Und da sind halt auch diese, die so viele Blätter und sowas vergären. Die sind immer noch Wiederkäuer, aber die haben halt so ein bisschen diese Gärkammern, glaube ich, anders ausgebildet als jetzt eine reine Rind. Und ich glaube, es gibt auch ein paar seltene, die keine echten Wiederkäuer sind, aber die meisten sind tatsächlich einfach Wiederkäuer.
Okay. Oh. Warum? Wir haben ja hier im Teutoburger Wald auch keine. Woher soll ich das denn wissen?
Nee, aber wenn du so beherzt sagst, du bist der, der immer sagt, ich hatte schon A, B, C, D, E, F, G und dann wie die sind. Also,
komm, du bist doch schon mit Delfinen geschwommen und diesen ganzen Vierlefanz, was ich nie durfte in meinem Leben. So.
Genau, nee, Delfine, doch, stimmt. Ja, aber nicht dieses, ja. Genau, nicht bei Free Willy da hinten an die Flosse gehängt, das habe ich nicht gemacht. Und dann guckst du halt, was du als nächstes äquivalent weißt. Ne? Auch in den Dosierungen von Schmerzmitteln oder sowas geht das so. Da ist aber zum Beispiel Elefant, guckst du Pferd, ne? Weil der ist kein Wiederkäuer, der ist so ein Gärkammervergärer.
Pferd auch nicht.
Ja, genau, aber das sind ja so Dickdarmvergärer und beide. Und vor allem kriegt auch, Fun Fact, ein Elefant auch fast nur eine ähnliche Dosierung wie ein Pferd, weil er gar nicht so viel mehr braucht, obwohl er ja sehr, sehr groß ist. Aber der Stoffwechsel braucht nicht sehr, sehr viel. An einigen Sachen. Ne? Mhm. Aber jetzt nicht, du sagst jetzt nicht, oh krass, Riesenelefant, wiegt 3 Tonnen, dann nehme ich 5-mal Pferd oder so. Nee, dann ist ein bisschen dolle, meistens.
Steht ja nicht wieder auf, der Elefant, nach der Narkose.
Das ist der, der jetzt bei mir im Zimmer so handzahm an der Seite ist. Genau, und dann nimmst du halt also zum Beispiel bei den Antilopen das. Und dann gibt es unterschiedliche Medikamente, die logischerweise aus verschiedenen Gruppen, die du zusammenmixst und die müssen ja dann in einen Pustepfeil passen. Da kommt ja dann das nächste oder in einen Schusspfeil,
je
nachdem.
Das muss man ja auch können mit so einem Pustepfeil.
Ich ziemlich gut.
Echt?
Ja.
Dann kannst du auf Entfernung.
Habe ich einmal sogar auf einer echten Weide mit einem echten Rind in Cuxhaven, wo ich Tierärztin war, gemacht. Da kam dann der Tierarzt und sagte, du, Bauer XY hat gesagt, seine blödeste wilde Kuh kommt nicht von der Weide runter. Du hast doch gesagt, du kannst das aus dem Zoo. Kannst du nicht einmal mit dem Blasrohr dich in der Ecke verkriechen? Und dann haben wir die abgeschossen, damit die mit dem Trecker reingezogen
ist
werden
nicht
konnte.
Wahr.
Ja.
Also ein bisschen zähm kann man auch so eine Kuh, oder? Ich habe ja letztens gesehen,
Die ging einfach konsequent auch nicht mit allen mit. Alle Kühe waren drin schon seit Tagen, aber diese Kuh nicht.
Ja, die wusste vielleicht, was hier irgendwann passiert. Das war eine schlaue Kuh und du hast sie ausgenockt. Mit so einem Blaser, ich kenne das immer noch so, wenn man damals so in der Schule, liebe Jungs, die damals hinter mir saßen.
Dürfen die heute alles nicht mehr.
Nein, das stimmt, aber mit diesen, ne, du kennst doch diese Filzstift-Dinger, wo man dann so voll gelutscht ein Papier, also das war halt auch mal ein bisschen eklig, weil das war ja eingespeichelt von denen.
Ja, damit
das war
richtig
ja nicht
fliegt.
Irgendwie das war ja nicht irgendwie in Cola getunkt, nein, das war eingespeichelt, weil es ja auch eklig gewesen, das klebt genauso. Aber so machst du das dann, stellst du dich da hin und machst
und ja, dann, je nachdem, welche Entfernung und wie doll es sitzen muss und wie viel Schuss ich habe, ja. Ansonsten
wie weit fliegt das denn? Wie weit kannst du maximal von so einem Tierchen dann weg sein?
Also hängt schon auch davon ab, wie gut du bist. Ich habe nicht das perfekteste Lungenvolumen der Nation tatsächlich.
So ein Saxophonspieler, wie nah könnte
also
der?
Also ich kann so 10 Meter, glaube ich.
Okay.
Kann ich gut schießen.
Wow.
Und relativ
das
ziehen.
Heißt,
danach
wenn
verliert
jemand
halt das Geschoss. Also
den ich nicht mag. Und du
das
hinterm Zaun. Ja, okay, gut.
Ich muss mir nur sagen, wo ich mich hinstellen soll. Ich ziehe mir dann so ein Entenjäger-Tarnkappending an und dann puff. Also und du machst dann halt das ist im Prinzip ja so eine lange Spritze mit so einer Metallnadel, wo vorne das Loch drin ist. Dann musst du so ein Gummistoppen da drauf stecken, damit das Loch verschlossen ist, damit sonst schießt du ja die ganze Flüssigkeit schon drauf. Weil du ja auf diesen Pfeil hinten ist so eine Gasdruckkammer, da musst du Luft reinfüllen. Und in dem Moment, wo du das abschießt und das trifft sein Ziel, schiebt es ja beim Eindringen in die Haut diesen Gummiknöpfen nach hinten und dadurch ist das Loch frei und der Gasdruck aus der Kammer schiebt dann die ganze Flüssigkeit da rein.
Kann da was schief gehen, dass das Tier da nur halb sediert ist? Das wäre
ja,
natürlich
sicher.
Blöd, ne? Wenn das dann
ja,
irgendwie
sicher.
So auf
Deswegen
Metall
solltest du
Pulle.
Wissen, was du tust. Das ist wirklich blöd.
Ja.
Und das ist halt auch das Ding, warum es so schwierig ist. Diese Pfeile haben halt 3 bis 5 Milliliter. Es gibt auch 10 Milliliter Pfeile. Aber je länger, also je mehr Volumen du da reinschießt, umso schwerer ist natürlich auch das Ding. Mit umso mehr Druck musst du eigentlich draufschießen. Dann heißt, Blasrohr ist dann irgendwann perdu und man möchte ja Narkosemittel auch sehr zielgesetzt da rein haben. Das heißt, wir haben immer versucht, so 3 Milliliter Pfeile zu haben, wie so diese kleinen Impfspritzen, dass du damit eigentlich auskommst. Was aber dann natürlich heißt, wenn du so ein 800-Kilo-Trümmer damit umrumsen willst, dann musst du schon recht konzentriertes Zeug haben.
Ja.
Und da gibt es ja diese Sachen auch mit dem Immobilon zum Beispiel, das ist so… Ne,
immobilisiert,
wie der Name schon sagt. Es gab es dann früher erst in Afrika, das mussten wir dann auch aus Südafrika importieren. Das ist so ein ganz, ganz hochkonzentrierter Stoff, mit dass du halt mit wenig Menge ein großes, flüchtiges Tier schnell umhauen kannst zum Beispiel. Und das ist so giftig und wird leider auch über die Haut absorbiert, dass du Handschuhe anziehen musst. Und wenn der Pfeil in deiner Hand losgeht, dann musst du tatsächlich das Gegenmittel immer, immer da haben.
Oh.
In hoher Dosierung, weil sonst geht es übel aus. Und du musst auch, wenn du da dann hantierst als Tierarzt, einen zweiten immer dabei haben, wenn du das benutzt, falls was schief geht, weil du dich sonst wirklich auch ins Grab katapultierst. Weil wenn ich eine 400-Kilo-Antilope ausnocke und ich sprühe mir das so mal eben über den Körper oder so, dann
ja,
habe ich dem nicht viel entgegenzusetzen, sage ich mal.
Kann ich mir vorstellen.
Das heißt, du musst auch vorher mit der zweiten Person besprechen, wo sie dann in welcher Menge das Gegenmittel ratzifatzi bitte injizieren sollte, damit das nicht nach hinten losgeht.
Ich weiß nicht, das hat die mir nie erklärt. Was mache ich denn jetzt mit dieser Ampulle? Ja, okay, das wäre, da kommt ein bisschen Panik auf, das glaube ich, ja.
Und genau, und so gibt es dann natürlich verschiedene Sachen und wie die reagieren vom Kreislauf her, dass du das passende Gemisch machst. Dann haben die alle ja auch eine unterschiedliche Fluchtdistanz. Das heißt, wenn du weißt, du musst eine Thomson-Gazelle meinetwegen oder ein Impala im freien Gehege irgendwo immobilisieren, dann kommst du näher als 20 Meter eh nicht ran, weil die dann flüchten. Also A, weil sie die Pflegeautos kennen, noch besser kennen sie das Tierarztauto, deswegen musst du eigentlich immer in einem anderen Auto mitfahren. Wenn sie jetzt in so einem Safari-Park, also in so einem Freigehegegelände sind, im Stall, kriegen sie Panik, wenn sie dich sehen mit dem Ding, weil sie natürlich wissen, was ist. Das heißt, du musst dich immer irgendwie auch anschleichen und anpirschen.
Ist aber auch, wenn du jetzt, wenn ich mir vorstelle, bist jetzt in so einem Tierpark und da rennen jetzt, sagen wir, bleiben wir bei der Antilope, das ist ja auch ein Herdentier, dann hast du jetzt da irgendwie 15 Antilopen, die da rumhopsen.
Ja, dann musst du auch noch wissen, wen.
Genau, da wird ist ja schon lustig.
Naja,
ne?
Meistens haben sie ja einen Grund, warum, ne? Dass sie lahmen oder dass sie einen dicke Backe haben oder
ja, aber
so.
Die bleiben ja wie so ein Fischschwarm in einer Gruppe
kann
zusammen.
Kann auch sein, dass du da mal 10 Minuten wie so ein Adlerkreis bist. Und dann kannst du halt möglichst auch nur auf den Hinterschenkel.
Hast du schon mal eine falsche Antilope getroffen?
Nee, Gott sei Dank nicht. Aber es kann halt passieren, natürlich, wenn die schnell sind und weg sind, dass du nicht triffst oder dass halt deswegen nur die Hälfte reingeht, weil sie so wegrennen, dass dein Eintreffwinkel nur noch flach ist und dann kommt es zur Hälfte unter die Haut und zur Hälfte in den Muskel. Also ganz easy peasy ist es nicht. Wir haben mal Wasserbüffel sedieren müssen, die waren eigentlich relativ lieb. Da habe ich mich vorne auf die Motorhaube gesetzt und dann sind wir da rangefahren. Weiß nicht, ob das so war, wie man das arbeitsschutzrechtlich machen soll, aber die habe ich dann mit der Hand quasi auf dem fahrenden Auto betäubt. Das war auch lustig. Ja, und dann schlafen die halt und dann wächst du sie wieder auf und währenddessen überwachst du die. Die sind ja auch so schreckempfindlich, das heißt, du musst denen auch so Knöpfen in die Ohren stecken, du musst denen die Augen zumachen, einfach damit die Narkose besser liegt, also damit die ruhiger sind, ne? Dass die, weil die sind sehr, sehr schreckempfindlich.
Aber wenn die wieder aufwachen, musst du die pröppen und die, das musst du alles wieder ab.
Ja, ja, genau. Also das ist ja im Prinzip, weiß auch jeder, du bist so ein richtiges Narkoseteam. Es weiß auch jeder, der dann, wenn du meinetwegen so eine extrem hüpfige Narkose machst, bei einer Antilope oder also bei einer hüpfigen Antilope eine Narkose machst, dann weiß halt auch jeder, was er zu tun hat, weil du ja auch nur erstmal einen bestimmten Zeitraum hast, wenn du die Narkose nicht länger vertiefst, wo die tief einschlafen, dann macht der eine vorne die Pnöppen in die Ohren und lagert die richtig, dass der Magen nicht ausläuft und sowas alles, musst du ja auch bedenken. Und macht dann die Augen
zu. Müssen
die
nicht nüchtern zur Narkose kommen, so wie Hund und Katze?
Nee, wäre wie Kaninchen dann tot, wenn es nüchtern kommt, ne? Und dann legst du den Zugang und dann hängst du Infusion dran. Und dann gibst du deine Medikamente, machst den ganzen Eingriff und dann bastelst du im Prinzip halt auch alles rückwärts so wieder ab, dass du dann sagst, okay, in dem Moment, wo ich das Gegenmittel zum Wachwerden so und so verteile, zieht der Letzte nur noch oben die Ohrenstöpsel ab und die Augenbinde und dann gehen alle raus und dann schickst einmal ein Stoßgebet zu dem, den du so kennst, dass das bitte so klappen möge, wie du sagst. Und dann sollen sie möglichst im ersten Anlauf stehen und stehen bleiben. Und wenn das nicht klappt, dann wird es echt tricky. Und gibt halt auch tatsächlich ja Tiere. Deswegen musst du immer abwägen. Das passt ja auch zu unserem Tierschutzthema da mit Willi. Nee, wie hieß er? Wolli? Nee, Timmy, der dann Teenie war.
Wolli. Die hieß Wolli.
Ganz gut, dass du ja abwägen musst, ne? Weil diese.
Mein Wal, Wolli. Aber der Pullover, den ich aus Walwolle habe, der ist so warm im Winter, der ist schön. Schenk dir auch mal so ein.
Danke. Da musst du richtig aufpassen dann halt. Ne? Deswegen musst du es auch so abwägen, weil halt dieses Einschlafen und auch Aufstehen auch schon so eine Schrecksituation ist. Ne? Deswegen kannst du halt nicht 100-mal ran. Dann ist, ja, bei Tigern und Löwen, die können... Da musst du extrem gut aufpassen, wie tief die liegen, weil die...
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn die so halb dämmern und du gehst schon mal hin, um irgendeinen Zugang zu machen.
Na, auch wenn die tief schlafen und der aufpasst auf die Narkose, verpasst, dass so ein bisschen Lidreflex wiederkommt und die Herzfrequenz schneller wird, die stehen halt auch tatsächlich gerne mal auf. Einfach. Also einer ist mir aufgestanden mal. Da hat meine Aufpasserin nicht gut aufgepasst, schön, dass die Anzeichen für ist. Wach werden. Und eigentlich sollst die du dich auch nicht. Immer... Nee, hat nicht gereicht. Ja, aber da wirst du schnell, ne? Und eigentlich sollst du die halt auch so in Narkose legen und dann drehen, dass wenn sie aufwachen, du aus diesem Käfig verschwinden kannst, möglichst schnell, ne? Das, aber die wiegen ja auch 250 Kilo. Also du kannst auch nicht jede immer da hinziehen und drehen und schieben per se, wie du willst. Ist jetzt ja kein 30 Kilo Hund, den du dir dann so in Position legst. Und die kriegten den Tiger, das ist doch die Geschichte, wo ich dem Tiger die Streifen wieder angenäht habe.
Das, ja, das
und der stimmt. Ist aufgestanden in der Narkose.
Oh.
Aber ich lag leider nicht in warum der Fluchtecke, ich
nicht
war
zufrieden,
in der falschen, ja, wahrscheinlich.
Also wahrscheinlich quer gemacht und nicht längs und er sagte, ey, sag mal, wieso ich so rumlaufen, du spielst ja wohl.
Ja,
ja,
genau. Naja, und dann, und die legen sich dann oft wieder hin. Das ist so ein reflektorisches Aufstehen, aber die haben natürlich einen großen Mund. Wenn die reflektorisch aufstehen und sich umdrehen und zupacken, ist halt auch erstmal nicht so richtig witzig.
Nicht
ne?
so, nee. Also nee. Möchte ich auch nicht unbedingt gebissen werden.
Und sah halt lustig aus, ne? Weil der noch diese Pnömpel da hing ihm so halb dann aus dem Ohr. Aber nichts passiert. Alle, ja. Und das ist auch die goldene Regel, gerade bei Raubtieren. Der den Schuss setzt, der muss auch gucken, ob es schläft.
So, willst du mal gucken gehen? Ich habe da gerade geschossen. Ich weiß nicht genau, ob ich getroffen habe. Okay, ja, da muss man selber hin. Das
finde ich eigentlich fair.
Gut, ja, das ist fair, ja.
Denn als ich Studentin war, haben wir mal Tiger in ein neues Gehege umgesiedelt.
Das müssen immer die Studenten gucken, wenn der Oberarzt Scheiße geschossen hat. Ja, um das zu umgehen, ist das eine ganz gute Regelung, ja.
Ja, finde ich auch. Und du guckst halt erst mit einem Besen oder einem Besenstiel und schubst so ein bisschen. Schubst du an den Ohren und schubst so, ne, überall da, wo es kitzelt und nervig ist. Und dann muss ich schon trauen, auch irgendwann hinzugehen. Aber tut man auch, man kriegt ja auch ein Gefühl dafür. Und habe ich immer gern gemacht.
Denkt über euren Praktikumsplatz genau nach, bevor ihr euch bewerbt.
Ja, also das ist so bei der Löwennarkose. Löwen sind halt super anfällig für Nierenprobleme im Alter, sind halt Katzen.
Ja.
Ist das Gleiche. Das heißt, da ist dann zum Beispiel die Wahl des Narkosemittels super wichtig, die Dauer, dass du den Kreislauf möglichst fit hältst in der Narkose und so. Da ist zum Beispiel das Aufstehverhalten und das Einschlafverhalten nicht so entscheidend. Da ist wichtiger, dass es einfach wirklich kreislaufschonend ist zum Beispiel, weil wenn der sich hinlegt, die legen sich hin wie Hund und Katze auch. Die machen ja nicht so einen Fluchtaffentanz, ne? Die torkeln ein bisschen und die ölen ein bisschen da rum. Aber grundsätzlich legen die sich dann einfach ab. Und das finde ich auch. So, und so wachen die halt auch wieder auf, ne? Die sind so, guten Morgen, ja, okay, nee, ich würde noch schlafen. So, und da sitzt du dann auch schon mal ein Momentchen und guckst, ob er wirklich wieder fit ist. So. Ganz anders halt als die Antilope. Und dann kommt noch die Giraffe. Oder hängen dir schon die Ohren? Hängt sie schon?
Nee, Giraffen mag ich.
Ja. Bei der Giraffe ist es so, die ist im Prinzip die einzige Narkose, wo du auch mit Infusion und allem drum und dran gar nicht so krass gegensteuern kannst, dass du sagen kannst, naja, wenn der Eingriff 2 Stunden dauert und nicht, dann ist es egal. Cool. Weil andere Tiere kannst du ja auch verlängern gut in Narkose. Ja. So eine kleine Antilope oder sowas, die kannst du schon verlängern, mhm, noch die Narkosen dann, wenn sie schlafen, weil der Kreislauf das hinkriegt. Die Giraffe mit diesem langen Hals und so von der Lagerung her, Stoffwechsel, Beine, das Gewicht da drauf, die kriegen das nicht so gut verknust. Das heißt, da hast du exakt 40 Minuten, wenn die runtergeht. Und da musst du richtig aufpassen, wenn die runtergehen, weil die sich natürlich gerne die Beine brechen dabei.
Die sind ja auch lang, die Beine.
Mhm. Und die müssen exorbitant gut aufstehen.
Die Giraffe liegt ja auch so nicht groß. Nee. Deswegen.
Nee, und das musst du halt auch imitieren. Ne? Also für eine Giraffennarkose, deswegen sagen wir immer, ist die Königsdisziplin. Da kommt dann auch wirklich ein ganzes Team zusammen. Und wenn zum Beispiel so eine kleine Antilope oder Tigerlöwe, da kann ich quasi Anästhesist und Chirurg zugleich sein oder Internist, je nachdem, was ich dann da untersuchen will. Mhm. Bei Giraffe nicht. Da bist du ausschließlich Anästhesist und da brauchst du ein Team drumherum, was all das macht, was ist. Weil ab dem Moment, wo sie sich hinlegt, hast du 40 Minuten Zeit und du guckst sie auf die Uhr und du stoppst die Zeit und du guckst die Reflexe und die Sauerstoffsättigung und du musst sie halt in ihrer eigentlichen Lagerung legen. Das heißt, du kannst den Kopf nicht ablegen. Da muss also, bei uns zum Beispiel ist oft ein Auto mit einer Leiter dahinter gefahren und mit fetten Kissen, dass die halt hochgelagert werden, weil sonst würden sie ja hinschlagen der Länge nach.
Aber das Ding ist, wenn du sagst 40 Minuten, du legst die ja nicht in der Narkose, um mal zu gucken, ob da alle Haare da sitzen, wo sie sind, sondern du legst sie meistens ja in der Narkose, weil irgendwas gemacht werden muss.
Jetzt stell dir vor,
sie muss keine Ahnung, eine Herztransplantation
wird sie nicht kriegen, gibt's nicht.
Okay.
Nein, du musst einfach schnell sein. Du musst so viele Leute haben, dass du denkst, das kann klappen. Also ganz viel in Zootierhaltung ist natürlich Klauenpflege bei Giraffen das Ding, weil der Boden nicht so ist wie das, was sie natürlicherweise haben und das Laufverhalten nicht so viel ist und vielleicht die Ernährung nicht perfekt so passt, wie es ist. Deswegen kriegen die so lange Füße und dann musst du Klauenpflege machen. Okay. Das machen auch zwei Leute dann eigentlich. Einer röntgt die Klauen und der andere flext und schneidet und raspelt und sägt so ungefähr.
Da müssen die regelmäßig für sowas in Narkose gelegt werden?
Nein, regelmäßig nicht. Also wir
haben. Aber wie oft macht man denn die Klauen bei einer Giraffe?
Na, eigentlich hast du meistens in deiner Herde eher so einen oder zwei Vertreter, die dir Probleme machen und viele, die
also
es nicht machen.
Standard, dass die
nein,
jetzt alle
also es gibt
gehen, das
nein, gar
zum
nicht,
Schmied
gar nicht.
So.
Nein. Okay. Also das ist auch mit einem, also ist auch, will immer keiner wahrhaben, aber natürlich auch ein großer wirtschaftlicher Faktor. Mhm. Wenn du so eine Giraffe in Narkose verlieren würdest, weil durchaus das Sterberisiko tendenziell hoch ist, wäre ja auch ein herber Verlust, ne? Also je nachdem, was du guckst und wie du sie getauscht kriegst, je nachdem, ob du sie noch kaufen musst als Tierpark, was ja mittlerweile zunehmend
verpönt ist. Was kostet so eine Giraffe?
Ich glaube, so eine normale kostete früher 10.000, 15.000 Euro
deswegen
oder so.
Deswegen habe ich keine. Das ist mir auch zu teuer.
Aber eigentlich sollst du ja als guter Zoo in diesen Zuchtprogrammen sein, dann kosten sie nichts, dann werden sie getauscht. Aber dann muss halt auch eine tauschbar frei sein, ne? Und eine.
Nee, bei den Zoos kriegen die doch alle ständig irgendwelche Jungen, die
Viecher. Ja, Giraffennachzucht ist nicht so easy peasy. Die haben
aber da war doch mal dieser Skandal,
so,
wo die Babygiraffe an irgendeinen Löwen verfüttert wurde.
War das nicht Markus in Kopenhagen oder war das wieder wer anders?
Irgendwie so, da war doch mal, weil die irgendwie über war. Deswegen
dachte weil die, naja, weil die bei allen Zoorassen, du hast viel mehr Männchen, das sind aber keine männchengeprägten Herden. Du kannst bei Giraffen nicht per se viele Junggesellengruppen laufen lassen, das sind kleine Familien, so heißen die.
Junggesellenabschied, da kommt so
das
eine Obergiraffe.
Keine großen, ja, also ja. Das geht ja nicht so viel, das ist ja immer, eigentlich ist immer der Männchenüberschuss dann das Thema, ne?
Mhm.
Weil du davon nicht so viele brauchst. Klang jetzt anders, als ich dachte. Ja, und dann, also dann geht die Giraffe in Narkose.
Liebe Hörer, bitte nehmt es nicht persönlich. Egal, sprich
war
weiter.
Von Giraffen und so. Anderen männlichen Zootieren die Rede. Naja, und dann zählst du richtig Countdown runter, dass alles weg ist, dass die dann da sitzt. Dann ist der Letzte, der im Prinzip den Kopf hält und der Tierarzt, der das Gegenmittel gibt. Dann musst du dir verteilen, wie viel in die Vene, wie viel in den Muskel und wie viel überhaupt. Und dass die wieder gut aufstehen. Und im Prinzip sitzt du dann und hältst die Luft an und wartest, ob die Also die sitzen da wirklich so mit der Zunge, die hängt dann raus, so einen halben Meter gefühlt, also aber 30 Zentimeter wirklich. Zungen, ja. Ja.
Und so blaue,
und dann,
ne?
Hängen die, dann machst du als letztes, macht dann der Pfleger ganz als letztes, wenn das Zungenspiel und so mehr wird, machst du die Ohren frei und die Augen, also ne, dass sie wieder hört und sieht.
Schlafmaske.
Und dann gehst du weg, ja, Schlafmaske und Ohren weg. Und dann muss möglichst ruhig sein, dass sie halt erst da noch gewillt ist, 1-2 Minuten einfach quasi zu sitzen und zu gucken, bis sie so ein bisschen da ist. Die sind nicht ganz so hektisch im Aufstehen, die gucken tatsächlich so, wie halt, sind ja auch vom Gemüt her so ein bisschen gechillter, so sind die halt auch. Im Moment gucken die erstmal. Und du wünschst dir eigentlich, dass sie einen sehr langen Moment gucken, damit sie halt möglichst wach wieder sind, wenn sie aufstehen wollen. Und dann steht halt dieses Riesengebein auf und du hast so 1-2 Versuche und eigentlich sagt man, nach 2 Versuchen, wer nicht aufsteht, ist für die Wurst im Prinzip, ne? Weil es dann, also die torkeln dann noch weiter, aber dann verlässt sie die Kraft aufzustehen, ja, tatsächlich. Und das macht es halt so gefährlich. Mhm. Die Verletzungsgefahr beim Runtergehen und Festliegen nach dem Aufstehen quasi. Und ich hatte mal einen jungen Giraffenbullen, der hatte keinen Grund. Von der Dosierung her ist nach dem 3. Versuch nicht aufgestanden und dann lag der da und pumpte wie ein Maikäfer und alle, ne, der stirbt, der stirbt.
Ach, das
stirbt.
Ist der.
Ja. Und ich sagte, nee, der stirbt nicht. Und dafür zum Beispiel war es gut, dass ich damals viel Intensiv- und Notfallmedizin schon vorher gemacht hatte in Berlin und so, dass ich wusste, was ist Schockinfusion, was können wir noch gebrauchen, was brauchen die Muskeln, die Beine, alles peripher. Und dann standen da die ganzen alten Hasen, na, das wird nichts mehr, das kennen wir schon, das wird gar nichts mehr. Ja, macht halt auch richtig viel Mut, ne, wenn du dann denkst, so jetzt holst du alles raus, was du hast an Tierarztwissen, damit der wieder aufsteht. Das Wetter war eigentlich gut für eine Narkose, schlecht für einen Zwischenfall, so 15 Grad, ist dann ein bisschen kühl, wenn sie nicht in die Puschen kommen, an sich aber eigentlich ganz gut. Und dann ist das letzte Video sage ich, und er hat es geschafft und war halt echt bekifft danach, aber er ist dann nochmal aufgestiegen, ich glaube der 5. Versuch oder der 6., dann ist er aufgestanden und dann wollten wir ihn in den Stall bringen und er wusste nicht so richtig, wo oben und unten ist und dann habe ich irgendwo in meinen Sachen so ein Foto, wie der Pfleger mit so einem großen Birkenast, den er ihm so wirklich wie die Möhre dem Esel so vor die Nase hält und in den Stall geht und dem hängt noch die Zunge so ein bisschen raus und er torkelt also auf allen Vieren hinterher. Er musste dann tatsächlich leider nach einem halben Jahr nochmal in Narkose. War gar kein Problem.
Okay.
Ja.
Schön.
Aber Wildtiernarkosen machen. Also macht Spaß.
Okay. Na guck.
So.
Man muss ja auch mal Hobbys haben
das
im Leben.
Das ist das. Also, und ich glaube, weiß ich gar nicht, ob ich so anästhesieaffin wäre ohne diese ganzen Erlebnisse. Also weil das Schlafen legen und wenn die wieder aufstehen und es denen gut geht, das ist schon Endorphin-Kick, ne? Das macht schon einfach viel, viel gute Laune. Und dann hatte ich bei Antilopen damals ja auch, habe ich dir ja schon öfter erzählt, dass ich da ja so Regelmäßigkeiten gefunden habe und dann, ja, dann bin ich aus der Zoowelt weg. Aber hatte ich ja noch so einen Vortrag auf der Europäischen Zootiertagung im Plenarsaal, also im großen Saal tatsächlich gekriegt. Und alle großen, Kopenhagen ist so ein riesen Anästhesie-Zoopark, von da kommen viele Sachen. Und aus Wien kommen immer viele Anästhesie-Sachen. Und dann hatte ich die so ein bisschen gesprochen, ja, wir haben uns schon gefragt, wer das ist, wir kennen dich gar nicht. Und du kommst auch gar nicht aus dem großen Zoo und du machst auch sonst nichts mit Anästhesie. Und dann sagst du einfach, man kann die ganz anders klassifizieren.
Tja.
Und da hätte ich gar nicht gedacht. Ich hatte mich mehr oder weniger, hätte ich mich mit dem Poster abgefunden auf der Tagung, aber da habe ich den großen Talk gekriegt, als Leonard 3 Wochen alt war.
Oh.
Ja. Und dann irgendwann bin ich halt weg aus der Zoowelt.
Schade
aber die
eigentlich.
Liebe für die Anästhesie ist geblieben und ich glaube, davon profitieren immer noch sehr viele.
Also wer jetzt noch Probleme hat mit seiner Giraffe, seinem Elefant oder seiner Antilope, der kann…
Oder auch seinem Hund.
Auch seinem Hund.
Ja, aber diese Liebe ist tatsächlich geblieben. Diese Freude, dass du das alles gut regeln kannst, dass die gut liegen, dass die schmerzfrei liegen, dass die entspannt liegen, dass du keine Spätfolgen hast und dass sie einschlafen und aufwachen, dann wann sie sollen und dass es ihnen gut geht, das ist tatsächlich geblieben als große Freude und dementsprechend voll ist auch unser Schränkchen an Medikamenten, die man dafür benutzen kann.
Okay. Also wenn mir irgendeiner auf den Keks geht und ich möchte gerne, dass du den mal in Narkose legst, dann wende ich mich vertrauensvoll an dich. Ja.
Und ich belade den Blasrohr.
Sehr schön. Haben wir das schon mal besprochen?
Genau.
Fazit. Wir können Christina stundenweise buchen.
Genau, Fazit. Auf unserer Good Morning Pet-Seite.
Könnt ihr ab sofort, das wäre der Verkaufsschlager, was wollen wir wenden? Ich will dann aber eben den Nachbarn abschießen würden, wenn ich... Für 500 Euro.
Ich glaube, das wäre vielen auch das wert, tatsächlich.
Natürlich, definitiv. So hier, Alma sagt auch gerade, das wäre es uns wert. Ja. Okay.
Genau. In diesem Sinne, das war, glaube ich, die vorletzte Folge vor unserer Live-Podcast-Folge. Vielleicht auch schon die letzte. Meine Kalenderfähigkeiten sind nicht immer die besten, aber ich glaube, die vorletzte.
Ich weiß es nicht.
Genau.
Ist ja auch
Ihre
egal.
Sind auch nicht gut. Genau. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns Lust habt zuzuhören. Heute habe ich euch zugeschwallert, das war aber zu erwarten bei Wildtiernarkose.
Ich habe noch nicht so viele davon gemacht. Nee.
Aber hast du was gelernt heute oder hat es ich Spaß gemacht zuzuhören?
Also,
oder
wenn ich jetzt demnächst mal eine machen muss, weiß ich auf jeden Fall, worauf ich bei den Giraffen achten muss. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich habe heute viel gelernt.
Sehr gut. In diesem Sinne, dem ist nichts hinzuzufügen, wünschen wir euch einen schönen Sonntag, bis es nächste Woche Sonntagmorgen wieder heißt.
Good Morning, Pets.